Dina, was war bisher die heftigste Nacht auf einem Segelboot für dich?
Also ich glaube, das Heftigste für mich war auf der Biscaya, als ich Autopilotprobleme hatte und 48 Stunden selber steuern musste und eben dann auch nicht mehr richtig schlafen konnte und dann richtig krasse Halluzinationen bekommen habe.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Mit Dr. Christine Blume und Ilka Knigge.
Und heute mit einem besonderen Gast. Herzlich willkommen, Lina Rixgens.
Hallo, ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Lina ist Offshore-Seglerin. Das heißt, sie war schon viele Stunden, teilweise mehrere Tage bei Regatten nur auf dem Segelboot. Und ob und wie sie dort schlafen konnte und was ihr dabei passiert ist, Stichwort Halluzinationen, das erzählt sie uns heute. Gerade läuft ja die Vendée Globe, die größte Solo-Segelregatta der Welt, einmal um die Welt. Und die SeglerInnen dort, die machen ähnliche Erfahrungen. Ihr seht es am Titel. Das ist hier eine unserer Schlafen-Extrem-Folgen. Für diese besonderen Folgen laden wir uns eben Gäste ein bei Überschlafen, die in Extremsituationen schlafen. Eins bleibt aber wie immer für die Expertise hier rund um den Schlaf, ist Dr. Christine Blume zuständig, Schlafforscherin an der Uni Basel und Schlaftherapeutin an den universitären psychiatrischen Kliniken in Basel.
Ja, hallo Ilka und hallo Lina.
Hallo Christine. Und ich bin Ilka Knigge, ich bin Moderatorin und Wissenschaftsjournalistin. Lina, bitte erzähle uns mal mehr von dieser Nacht, die du eben angesprochen hast.
Ja, also das war im Rahmen der Mini-Transat. Ich bin 2017 einhand, also sprich alleine, auf einem 6,50 Meter langen Segelboot während einer Regatta über den Atlantik gesegelt. Das war so in zwei Etappen eingeteilt. Die erste ging von Frankreich bis zu den Kanaren und die zweite dann von den Kanaren rüber in die Karibik. Und diese krasse Nacht war auf der ersten Etappe noch, so ungefähr bei Cap Finisterre, so am Ende der Biscaya, an der Nordwestecke Spaniens. Das ist auch ziemlich berüchtigt dafür, viel Wind und viel Welle. Mein Hauptproblem da war aber eben, dass der Autopilot nicht funktioniert hat. Und wenn ich gerade mal nicht selber am Ruder sitze, dann steuert der Autopilot das Boot für mich. Insofern ist der, wenn man allein unterwegs ist auf seinem Boot, einfach extrem wichtig. Ohne den geht eigentlich gar nichts. Und der steuerte zwar noch so ein bisschen, aber bei dem starken Wind und den starken Wellen fuhr das Boot eigentlich nur noch zickzack, nur noch Schlangenlinien. Und insofern musste ich halt so ungefähr 48 Stunden halt mit ganz kleinen Unterbrechungen am Ruder sitzen und selber steuern und konnte dementsprechend halt auch gar nicht mehr schlafen und nur ganz schnell irgendwas zu essen, zu trinken, von unten hochholen und mich wieder ans Steuer setzen. Das war schon eine ziemliche Grenzerfahrung, weil man einfach dann nicht mehr Herr seiner Sinne ist.
Das klingt heftig.
Richtig krass. Kannst du uns vielleicht nochmal genauer beschreiben, was du da gesehen, gehört, gespürt hast oder wie das auch anfing? Nach welcher Zeit?
Also was ich auch häufiger hatte, das sind erstmal so auditive Halluzinationen, also dass man irgendwie erstmal, dass sich die Geräusche, die man normalerweise an Bord hat, irgendwie verwandeln, dass dann zum Beispiel das Rauschen des Wassers plötzlich irgendwie, dass das so Melodien werden oder dass man dann auch Stimmen hört oder Songs, die irgendwie in Endlosschleife laufen. Das hatte ich schon häufiger und habe ich auch jetzt noch ab und zu. Das ist aber eigentlich immer so das Warnsignal, okay, jetzt muss ich wirklich schlafen gehen. Und damals ist es aber halt einfach noch weitergegangen, weil ich eben nicht schlafen konnte, dass es dann auch zu visuellen Halluzinationen kam, dass ich dann echt Leute gesehen habe quasi, die mit auf dem Boot saßen, die wollten, dass ich anhalte, dann zwischendurch dachte ich, ich bin auf einem See irgendwie mit Schilf und da ist ein Steg in der Nähe. Und ich habe sogar mein Vorsegel runtergenommen, weil ich dachte, ich lege jetzt gleich an diesem Steg an.
Oh, und ich habe richtig Gänsehaut, das klingt so gruselig. Hattest du Angst?
Nicht so richtig. Also so im Hinterkopf, man realisiert ja irgendwie schon, dass das alles nicht sein kann, aber man kommt da trotzdem nicht so richtig raus. Und ich habe dann irgendwie kurz danach halt auch mein Segel wieder hochgenommen und bin halt weitergefahren. Ja, aber das war schon relativ krass.
Mich würde noch interessieren, welchen Song du denn da in Endlosschleife hörst.
Oh, das sind ganz verschiedene. Also jetzt gar nichts Bestimmtes.
Okay.
Ja krass, das ist ja echt auch, also man hört das ja auch manchmal von Menschen, die irgendwie so in der Wüste dann kurz vorm Verdursten sind und dann irgendwie eine Oase sehen oder so. Mhm. Ja, aber das ist auch echt was, das ist in Studien ganz gut beschrieben mit diesen Halluzinationen und man findet das sogar manchmal auch bei Studien im Schlaflabor, also wo man Probandinnen und Probanden halt 48 Stunden oder noch länger wach hält zu Studienzwecken. Da halluzinieren die dann auch. Und spannend fand ich, dass du gesagt hast, es waren eher so die akustischen Halluzinationen, die zuerst da waren. So in Studien sagt man eigentlich, dass die visuellen zuerst kommen und dann kommen irgendwann eben die akustischen. Aber auch sowas wie Verlust der zeitlichen Orientierung oder wie so Depersonalisierung, also dass man das Gefühl hat, man ist vielleicht gar nicht mehr so ganz in seinem Körper. Und man sagt eben, das fängt an so ab 24 Stunden, also wenn man 24 Stunden nicht geschlafen hat, und ab 48 Stunden gibt es dann auch wirklich so Denkstörungen und so im Schnitt ab 72 Stunden auch richtig so Wahnvorstellungen, wo man dann sagt, das ähnelt eigentlich von den Symptomen wirklich einer akuten Psychose.
Mhm. Ab wann ging das bei dir los, Lina?
Also ganz genau weiß ich das nicht mehr, aber ich glaube, es waren schon, also auf jeden Fall mehr als 24 Stunden.
Mhm.
Ja, aber eben, also so nach 48, 50 Stunden hatte der Winter nachgelassen und ich konnte meinen Autopilot wieder so halbwegs benutzen. Insofern, ja, irgendwas dazwischen.
In dieser Situation, was hast du denn da gemacht? Also wenn du wirklich dachtest, du fährst jetzt auf diesen Steg und weißt eigentlich, ich bin hier mitten auf dem Meer, das kann nicht sein. Wie bist denn du damit umgegangen?
Also ich weiß noch ziemlich genau, dass ich irgendwann wirklich zu meinem GPS gegangen bin, auf das Display geguckt habe und mir nochmal so ganz klar gemacht habe, okay, du möchtest zu den Kanaren. Du bist hier auf dem Atlantik. Das kann alles nicht stimmen. Du fährst jetzt einfach zu diesem Wegpunkt, den du dir gesetzt hast, Richtung Kanaren. Und dann wird das schon irgendwie gehen.
Heftig. Wann hat das für dich aufgehört?
Also nachdem ich mich wieder ein bisschen schlafen gelegt habe.
Mhm, dann war es aber auch sofort weg.
Ja, doch, doch. Also es ging sehr schnell wieder weg. Ja, das schon.
Christine, was weiß man denn darüber, wenn der Körper in so eine, ja, du sagst es, wie fast so einen psychotischen Zustand sich bewegt? Wie viele Stunden Schlaf können einen da wieder rausholen? Weiß man das so genau?
Also ich glaube, das hat man nie so getestet, wie viel es dann wirklich braucht. Und das ist auch ganz sicher individuell verschieden. Aber so eine Nacht ist dann vollkommen ausreichend. Mhm. Also das ist auch wirklich in Studien, in denen man das eben macht, um bestimmte Sachen zu testen. Und klar sind die Probandinnen und Probanden ja auch darüber aufgeklärt, dass es dazu kommen kann. Und die haben dann auch eine Begleitung und Betreuung in dieser Situation. Also die lässt man dann eine Nacht normal schlafen oder auch ein bisschen länger als normal, 10, 11, 12 Stunden. Und dann ist es wieder okay.
Lina, warst du eigentlich darauf vorbereitet, dass sowas passieren kann?
Ich glaube, also richtig vorbereiten kann man sich darauf ja nicht. Also ich habe mich 2 Jahre auf diese Regatta vorbereitet, habe angefangen, alleine zu segeln, eben einfach mal so mit einer Nacht eine Überführung irgendwie von A nach B. Und ja, ich meine, 24 Stunden kann man schon mal wach bleiben. Das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn man da nicht schläft. Aber ich habe es dann halt probiert, um mich da so ranzutasten. Und meine erste Regatta, die ich allein gefahren bin, die war so knapp 3 Tage. Das heißt, da muss man schon auf jeden Fall schlafen. Da muss das irgendwie klappen. Und insofern, also man tastet sich da langsam so ran. Und also ich glaube jetzt inzwischen, ich mache das jetzt seit 2016 ungefähr, inzwischen habe ich da so eine ganz gute Schlafroutine an Bord eigentlich gefunden und kann mich da auch ganz gut bei einschätzen.
Ist es eigentlich so, auch in der Community, gibt es da wie so Rezepte, wenn du sagst eben 3 Tage, ja, da muss man ja schon mal schlafen, gibt es da so ein Muster von so einem Schlaf-Wach-Rhythmus, an dem sich alle orientieren oder wie so Best Practices, oder ist es einfach was, was man selber für sich rausfinden muss?
Also ich sag mal so, die gängige Formel ist so, ja, man kann 20 Minuten am Stück schlafen, dann muss man wieder wach sein, weil man sagt, ja, man sagt, das ist so die Zeit, innerhalb von 20 Minuten kann sich ein Schiff eben vom Horizont bis zu einem selbst annähern, also dann Frachter zum Beispiel, dass das einfach so die Zeit ist, die man eben maximal hat, um einfach sicher da noch übers Wasser fahren zu können. Aber letzten Endes ist das total abhängig vom Seegebiet. Wenn man jetzt nah an der Küste segelt, dann ist da natürlich mehr los. Oder wenn man noch kurz nach dem Start ist von der Regatta, dann sind da alle Boote zusammen. Da kann man nur ganz kurz schlafen. Wenn man dann aber mitten auf dem Atlantik ist oder jetzt bei der Vendée Globe zum Beispiel, da haben die ja wochenlang kein anderes Schiff gesehen. Da kann man auch länger schlafen als 20 Minuten auf jeden Fall. Und also so ein richtiges Geheimrezept gibt es ja nicht. Also jetzt muss schon jeder macht das ja auch relativ individuell, muss das einfach für sich so ein bisschen austesten und rausfinden.
Glaubst du, es sind dann so die besten Seglerinnen und Segler, die auch mit wenig Schlaf auskommen? Weil das kann ja wirklich auch wettkampfentscheidend sein.
Also ich glaube, bei diesen Langstreckenregatten, also wo man wirklich mehrere Tage und Nächte unterwegs ist und das Ziel bei einer Regatta, also es ist ja ein Wettkampf, man möchte möglichst bei 100% sein die ganze Zeit, möglichst die ganze Zeit Gas geben, aber man muss sich halt trotzdem auch ausruhen zwischendurch und so ein bisschen auf sich selbst Acht geben. Und ich glaube, das macht schon einen guten Langstreckenregattasegler aus, dass der weiß, wann sind Momente, wo ich wirklich 100% geben muss, wo ich an Deck sein muss und wann sind vielleicht auch Momente, wo der Autopilot das sehr gut alleine schafft, wo gerade nicht so viel los ist und wo ich mir Zeit für mich nehmen muss, wo ich mich jetzt hinlegen muss und schlafen muss zum Beispiel oder mir was kochen muss. Das sind einfach so ganz banale Dinge, aber das macht letzten Endes, wenn man das über mehrere Tagen oder Wochen macht, macht das schon insgesamt was an der Gesamtleistung aus.
Christine, sag doch mal, was beeinflusst denn, ob wir gut klarkommen mit so einer Situation? Ja, wenig Schlaf, vielleicht auch Druck, ja, und dann so eine Situation auf See, wo man ja auch funktionieren muss. Ist das Typsache?
Ich glaube, das ist schon Typsache. Das ist sicher auch ein bisschen irgendwie so, ja, biologisch fundiert, vielleicht genetisch, wie gut man da einfach damit klarkommt. Es gibt da einfach Unterschiede zwischen Menschen. Manche Menschen kommen mit wenig Schlaf besser klar als andere. Ich bin auch gerade so ein bisschen hellhörig geworden, als du gesagt hast, Lina, ja, man muss ja schlafen. Und dieses Müssen, das ist manchmal echt eine Hürde. Also das sehen wir auch bei Insomnie-Patientinnen und Patienten, also die eben Ein- und oder Durchschlafstörungen haben, die dann das Gefühl haben, ich muss jetzt schlafen. Und dieser Druck, der sich da irgendwie aufbaut, also auch mit diesen 20 Minuten, das ist ja echt krass. Also da hat man vielleicht auch das Gefühl so, ich muss aber jetzt schnell einschlafen.
Jetzt oder nie.
Weil sonst ist halt irgendwie, Leute, der Wecker schon wieder. Wie war das denn für dich? Hast du dieses, ich muss jetzt schlafen, A, weil in 20 Minuten läutet der Wecker und B, ich muss ja nachher wieder fit und leistungsfähig sein oder zumindest leistungsfähiger als vorher hoffentlich. Wie bist du damit umgegangen? Hat es dir Probleme gemacht?
Manchmal schon, dann aber eher so am Anfang der Regatta, wenn man da einfach noch nicht so in diesem Rhythmus drin ist. Wenn man dann spätestens irgendwie nach 2 Tagen ist man einfach schon so müde, dass man schnell einschläft meistens. Und also bei mir war das echt so, dass ich in diesen 20-Minuten-Rhythmus recht schnell immer reingekommen bin und dass ich dann auch teilweise so kurz vorm Wecker wieder wach war.
Wie häufig schläfst du denn dann so 20 Minuten? Also auf wie viel kommst du da?
Also wenn man gerade gute Bedingungen hat, dass man sich echt schlafen legen kann, dann ist das schon so, dass ich mir da den Wecker stelle für 20 Minuten. Dann gucke ich einmal kurz an Deck, ist alles noch in Ordnung? Fahre ich immer noch so schnell, wie es geht? Oder muss ich irgendwas verbessern an den Segeleinstellungen? Hat sich kein Schiff genähert? Und wenn alles okay ist, dann lege ich mich auch sofort wieder schlafen, wieder für 20 Minuten. Und das macht man dann eigentlich so oft hintereinander, wie es eben die Bedingungen zulassen, sodass ich da meistens dann so, also gerade bei der Mini-Transat, so auf 4 bis 5 Stunden Schlaf pro 24 Stunden gekommen bin.
Ach so, und das machst du dann wirklich mehr oder weniger am Stück und du guckst eigentlich einfach nur alle 20 Minuten, ja?
Genau, aber oft genug gibt es halt Sachen, die ja getan werden müssen, sodass man das eben doch nicht so oft hintereinander machen kann.
Christine, das ist ja auch ein völlig anderer Schlaf, ja? Also sie ist eigentlich die ganze Zeit in Bereitschaft. Es könnte ein Schiff kommen, die Bedingungen könnten sich ändern. Schlaf in Bereitschaft ist ein anderer als Schlaf im warmen Bettchen, ne?
Ja, dieses Gefühl, jetzt könnte gleich irgendwie ein Signal kommen, auf das ich reagieren muss. Ich weiß auch nicht, ob es auf dem Schiff da noch irgendwie Alarme gibt oder so für bestimmte Situationen. Das macht was mit unserem Schlaf. Und zwar selbst dann, wenn wir einfach nur wissen, es könnte ein Alarm kommen. Und ich muss dann eben irgendwie parat sein in dem Moment. Das heißt, die Störung des Schlafes kommt gar nicht nur durch den Alarm selber, sondern durch das Wissen, dass da jetzt etwas passieren könnte. Aber ich wollte auch noch fragen, hast du dann irgendwie trotzdem darauf geachtet, dass du in der Nacht schläfst? Oder das kann man sich wahrscheinlich gar nicht aussuchen, oder? Das ist halt, es ist mittags um 12, die Bedingungen sind gut, jetzt gehe ich mal schlafen? Oder wie macht man das da?
Ja, da hat man tatsächlich nicht so viel Einfluss leider drauf. Also natürlich, man ist trotzdem nachts, wenn es dunkel ist, müder als tagsüber. Aber gerade auf dem Atlantik, auf dieser zweiten Etappe, die ich hatte, ist es so, dass nachts eigentlich immer mehr Wind ist als tagsüber und dass nachts dann die Squalls kommen, also die großen Wolken mit viel Wind und Regen, sodass man oft nachts einfach wach sein musste. Dass ich mich dann oft so morgens um 10 oder so dann eher wieder hinlegen konnte, als sich das dann alles beruhigt hat.
Erzähl uns doch mal, wie du dann schläfst. Was ist dein Schlafplatz?
Auch der ist nicht immer gleich. Es ist nun mal ein Regattaboot, das heißt, man packt alles, was man an Taschen, an Gewicht, an Wasser dabei hat, packt man immer dahin, wo es vom Trim, also vom Gewichtstrim her am besten passt, damit das Boot auch dabei eben möglichst ja, optimale Lage im Wasser hat. Mhm. Und insofern, wenn ich dann schlafe, bin ich quasi auch Teil des Gewichts und lege mich dann meistens auch dahin, wo eh schon alle Taschen und alle Sachen sind und versuche mich da noch irgendwo reinzuquetschen.
Und kannst du dann da vernünftig pennen überhaupt?
Ja, also wie ich eben schon sagte, ne, man ist dann irgendwann einfach so müde, dass es irgendwie funktioniert. Es ist sehr erstaunlich. Also wenn man unterwegs ist, das Normalste auf der Welt, dass man da auf irgendeiner total unbequemen Tasche in absurden Positionen schläft. Wenn man da von außen drauf gucken würde, das ist einfach nur absurd.
Christine, du sprichst immer vom sogenannten Schlafdruck. Lass uns doch mal darüber reden, welche Rolle das spielt, dass man halt einfach so unfassbar müde wird dann irgendwann.
Ja, also wie du, Lina, das gerade schon gesagt hast, irgendwie 4 bis 5 Stunden pro 24 Stunden, das ist halt einfach für die allermeisten Menschen viel zu wenig. Und das bringt uns in eine Situation, wo eben der Schlafdruck oder also die Tendenz dann auch einzuschlafen und zu verknüpft auch häufig mit so einer Sehnsucht nach dem Schlaf, wo dieser Schlafdruck einfach enorm ansteigt. Und das führt halt auch dazu, dass man dann deutlich leichter einschlafen kann. Also klar, ich meine, kennen wir alle, müde schläft sich halt besser ein und durch, als wenn man irgendwie total ausgeruht ist. Und ja, wie du auch sagst, am Anfang von der Regatta ist es vielleicht dann auch ein bisschen schwieriger zu schlafen, weil da ist der Schlafdruck einfach noch gar nicht so hoch. Der sammelt sich aber dann im Lauf der Zeit an und dann wird es natürlich auch leichter ein- und durchzuschlafen oder vielleicht auch in absurden Positionen zu schlafen. Und wir haben da auch, glaube ich, schon mal in einer Folge drüber gesprochen, dass es dann auch manchmal wirklich so Mikroschlafepisoden gibt, also wo man dann einfach so kurze Aussetzer hat. Ich weiß nicht, ob du das auch mal bemerkt hast, dass du irgendwie da einfach jetzt ganz kurz weg warst, so ein paar Sekunden, weiß nicht, halbe Minute.
Ja, wie so ein Sekundenschlaf, ja. Also gerade wenn man dann eben noch an Deck ist und wenn man zum Beispiel selber steuert, dann kommt man oft auch einfach in so einen Flow rein, eine Welle nach der nächsten, die man so aussteuert und dass man da dann für ein paar Sekunden wegnickt, ja, ist mir schon häufiger passiert.
Stellen sich da für dich dann auch Sicherheitsfragen, wenn du sowas wie Sekundenschlaf hast? Weil die meisten denken wahrscheinlich jetzt an eine Autofahrt und das kann ja durchaus auch mal gefährlich werden. Wie ist das auf dem Segelboot?
Man nimmt trotzdem unterbewusst noch die ganzen Bewegungen wahr, also die Bootsbewegungen vor allem. Und wenn sich da irgendwas verändert, wenn dann plötzlich weniger Druck im Segel ist, weniger Druck auf dem Ruder ist, dann merke ich das eigentlich spätestens und dann schreckt man wieder hoch und kann den Kurs so ein bisschen korrigieren. Aber erstaunlicherweise fährt man meistens echt noch genauso wie vorher.
Christine, kann man da überhaupt unter solchen Bedingungen noch in einen Tiefschlaf verfallen? Oder klingt das hier alles so danach, als wenn Lina da einfach dann ja, tagelang nur so Leichtschlaf hat?
Also ich habe keine Studie gefunden, die wirklich so einen extremen Schlafrhythmus untersucht hätte, also 20 Minuten. Es gibt eine Studie, die hat untersucht, wie ist es bei einer Stunde? Und also da haben die Probandinnen und Probanden einmal 8 Stunden im Schlaflabor geschlafen und dann waren sie über eine gute Woche im Schlaflabor und haben aber immer 8-mal eine Stunde geschlafen mit eben Pausen dazwischen. Und was man da gefunden hat, war, dass am Anfang war schon so, dass mehr Leichtschlaf da ist, also der Schlaf, mit dem wir jede Schlafphase auch beginnen. Aber so das Verhältnis der einzelnen Schlafstadien, also Leichtschlaf, Tiefschlaf, REM-Schlaf mit den schnellen Augenbewegungen und den intensiven Träumen, das Verhältnis, das hat sich dann wieder eingependelt, auch wenn die Probandinnen und Probanden in der Studie, wenn sie 8-mal eine Stunde geschlafen haben, insgesamt nur gut die Hälfte dieser Zeit auch wirklich geschlafen haben. Mhm. Und trotzdem muss man jetzt sagen, also diese 20 Minuten, das ist natürlich super extrem. Normalerweise, wenn wir jetzt das vergleichen mit so einem Powernap am Nachmittag, dann empfehlen wir eigentlich nicht länger als 30 Minuten, weil man ansonsten Gefahr läuft, in den Tiefschlaf zu rutschen. Das heißt, man braucht da eine gewisse Zeit und klar kann man jetzt auch sagen, wenn der Schlafdruck extrem hoch ist und es ist vielleicht auch noch Nacht, da wird eh dann der Tiefschlaf eher gefördert, auch dann kommt man vielleicht auch schneller in diesen Tiefschlaf, aber gerade Tief- und REM-Schlaf wäre ich mir jetzt nicht sicher, ob man da noch vielleicht auch wirklich ausreichend von diesen beiden Schlafstadien bekommt.
Trackst du deinen Schlaf, wenn du unterwegs bist auf so einer Regatta, Lina?
Ich habe das mal versucht, also mit einer Pulsuhr, aber durch die Bootsbewegung ist das extrem verfälscht, dass sie das, dass so eine Uhr das eigentlich nicht gut erkennt. Ich meine, jetzt mittlerweile haben sich natürlich auch da alle Sensoren verbessert, sodass ich das schon auch nochmal jetzt in Zukunft ausprobieren möchte. Aber bisher so richtig gut hat das noch nicht funktioniert.
Und ich glaube, es war auch zumindest bis vor ein paar Jahren, so, Moment, das Zeug wird ja irgendwie Tag für Tag wahrscheinlich auch besser, da war es so, dass die auch echt Probleme damit hatten, Schlaf am Tag zu detektieren, weil die wie so ein Erwartungsfenster hatten, halt damit, wenn man dann irgendwie ruhig am Schreibtisch saß und sich nicht viel bewegt hat, dass dann nicht die Uhr plötzlich sagt, da hat die Person wohl geschlafen.
Lina, heute segelst du Double-Handed Mixed zusammen mit deinem Segelpartner Sverre Reinke. Auch mehrtägige Regatten. Besprecht ihr eigentlich dann das Thema Schlaf so in der Race-Vorbereitung?
Richtig besprechen eigentlich inzwischen nicht mehr, weil wir jetzt einfach schon so lange auch zusammen segeln. Mhm. Aber wir hatten am Anfang richtig Probleme, da auf einen Nenner zu kommen, was das Schlafen angeht. Weil ich einfach aus diesem Solo-Segeln kam mit meinem 20-Minuten-Rhythmus. Ich fand das klasse. Und mein Partner Sverre, der braucht erstmal fast 20 Minuten, bis er eingeschlafen ist. Und der ist da quasi fast ohne Schlaf dann aus der ersten Regatta rausgegangen. Und wir haben uns inzwischen so auf, eigentlich so eine Dreiviertelstunde, Stunde eingependelt. Er würde gerne noch länger machen, aber da schlafe ich dann an Deck schon wieder ein fast. Und ich würde gern kürzer machen, aber das ist im Moment so, wir sind jetzt so bei einer Stunde etwa.
Ich stelle es mir auch sozial an. Anstrengend vor. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber wenn ich zu wenig Schlaf habe, dann strengen mich Leute an und ich glaube, ich werde für Leute auch anstrengend.
Ja, teilweise bestimmt, aber ich glaube, da muss man dann einfach professionell genug sein, um da sein Ding weiter durchzuziehen.
Ja, kann ich mir vorstellen, dass es auch so ein gewisses Einpendeln irgendwie ist. Versuchst du eigentlich sowas wie vor der Regatta möglichst viel, möglichst gut mehr oder weniger vorzuschlafen?
Also ich versuche möglichst ausgeruht in eine Regatta reinzugehen. Ja, das auf jeden Fall. Dass da schon irgendwie alle Speicher so gefüllt wie möglich sind. Dass man einfach insgesamt auch irgendwie fit und ausgeruht da reingeht. Aber es ist halt leider auch nicht immer möglich. Je nachdem muss man auch noch zu der Regatta teilweise hinsegeln, muss sein Boot vorbereiten, bekommt vielleicht erst direkt am Abend vor dem Start die letzten Informationen zum Kurs, wo es genau lang geht, muss auf jeden Fall nochmal das Wetter richtig checken, sodass man da oft dann auch nicht so früh ins Bett kommt. Oder manchmal, wenn der Start dann erst nachmittags ist zum Beispiel, wenn es erst um 17 Uhr oder so losgeht, dann versucht man natürlich auch, sich tagsüber nochmal hinzulegen, damit man eben nicht komplett müde da reingeht.
Mhm. Klingt nach einer guten Taktik, ne,
Christine? Ja, total. Also mein Vorschlafen im eigentlichen Sinne, das geht natürlich nicht. Aber klar, also ich glaube, ich würde genau die gleiche Strategie fahren. Denn das Beste, was man in der Situation machen kann, ist sich ja so ausgeruht wie möglich in so eine Regatta zu starten oder auch mit etwas alltagsnäher für die meisten Menschen eben möglichst ausgeruht irgendwie in eine anstrengende Arbeitswoche zu starten, weil das Niveau, von dem man kommt, ist entscheidend. Also wenn ich halt irgendwie bei 50% starte, dann ist es ein kürzerer Weg zu null, als wenn ich von 100 komme.
Wobei vielleicht für dich sogar von Vorteil, ne? Dann kannst du schneller an deinen 20-Minuten-Rhythmus starten.
Ja, das stimmt vielleicht, wobei da natürlich auch andere Faktoren noch mit reinspielen und dennoch, man kommt da auch drauf an, wie lange diese Regatta dauert. Also wenn das jetzt halt irgendwie 3, 4, 5 Tage sind, dann ja.
Wirst du eigentlich seekrank, Dina?
Nee, also zum Glück werde ich nicht richtig seekrank. Klar, manchmal, wenn wirklich krasse Bedingungen sind, irgendwie mit 3, 4 Meter Wellen und man ist ja auch viel unter Deck, je nachdem, wenn es am Anfang der Regatta ist, wenn man vielleicht auch noch gestresst in so ein Rennen reingeht, dann habe ich vielleicht auch noch mal so ein bisschen flauen Magen, aber mehr eigentlich nicht. Und das pendelt sich dann auch nach ein paar Stunden sehr gut ein immer.
Mhm. Hattest du eigentlich mal so einen Moment, wo du dachtest, jetzt kippt's, also ich darf eigentlich auf gar keinen Fall schlafen, aber ich muss, also jetzt hast du natürlich eben von deiner Halluzination erzählt, aber ich stelle mir auch vor, wenn man irgendwie ja auf mehreren Regatten unterwegs ist, passiert einem einfach auch sowas?
Ja, auf jeden Fall, ganz oft. Also ich glaube, viele denken zum Beispiel, wenn Flaute ist, wenn gar kein Wind ist, dann ist das Wasser auch schön ruhig und dann kann man gut schlafen. Aber es ist in der Regatta überhaupt nicht so, weil gerade wenn super wenig Wind ist, muss man total konzentriert steuern, total konzentriert die Segel trimmen. Und oft kann der Autopilot das dann auch kaum noch selber steuern, weil da einfach so langsame Bewegungen nur drin sind. Und wenn sich so eine Phase zum Beispiel dann länger hinzieht als gedacht, dann aus 2 Stunden Flaute plötzlich 10 Stunden Flaute werden, in denen man halt kaum schlafen kann, dann sind das auf jeden Fall so Situationen, wo man sich denkt, oh Mensch, ich will jetzt einfach nur noch schlafen. Aber es geht halt noch nicht. Irgendwie muss man noch durchhalten.
Die Gedanken kreisen wahrscheinlich auch so ein bisschen um den Schlaf irgendwann, ne?
Ja, bestimmt, ja.
Was mich auch noch total interessieren würde, ist so, du sagst jetzt ja Flaute, das sind aber ja wahrscheinlich keine irgendwie richtig kritischen Situationen, wo man da Entscheidungen treffen muss. Aber hattest du das Gefühl, du hattest auch mal so eine Situation, wo du dachtest, ich darf jetzt einfach keine falsche Entscheidung treffen und ich bin aber einfach wahnsinnig müde, so wo der Schlafmangel dann wirklich auch kritisch ist?
Kann ich mich jetzt so spontan an keine Situation erinnern. Irgendwie rappelt man sich dann doch nochmal so zusammen und schafft es nochmal so klar darüber nachzudenken, dass man dann doch seine Entscheidung treffen kann. Mhm. Also es kann gut sein, dass ich da, ich sag mal, komplett ausgeschlafen über manches vielleicht anders denken würde, als wenn ich da in dem Rennen drin bin. Aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich mich jetzt aus Schlafmangel irgendwo in Gefahr begebe oder irgendwie komplett falsche, schlechte Entscheidungen treffe.
Ich hätte da total Schiss vor so einem Rennen. Ich kann nicht so gut mit Schlafmangel umgehen und ich würde denken, wie soll ich das machen? Aber das hast du wahrscheinlich nicht so einen Gedanken, sonst würdest du es nicht tun, ne?
Also witzigerweise brauche ich an Land auch eher viel Schlaf. Also so mit 8, 8,5 Stunden fühle ich mich meistens ausgeruht. darunter dann oft eher nicht so. Aber also wenn man dann in dem Rennen drin ist, man fährt ja auch nicht einfach so los und hat vorher noch nie auf so einem Boot gesessen, sondern ich habe das vorhin schon so ein bisschen erklärt, man tastet sich da einfach ran, probiert das für sich aus und dann weiß man auch, dass man damit umgehen wird. Also es wird garantiert Situationen geben, wo es natürlich schwieriger ist, wo man Schlafmangel haben wird. Aber dann gibt es eben auch wieder andere Situationen, wo es einfach alles ein bisschen ruhiger, ein bisschen entspannter ist, wo man dann seine Reserven wieder auffüllen kann. Und ich spreche immer ganz gern von so einer roten Linie, die man nicht übertreten sollte. Und damals, als ich diese krassen Halluzinationen hatte, habe ich die auf jeden Fall übertreten. Und jetzt ist für mich so diese Linie meistens so die auditiven Halluzinationen. Wenn ich merke, da verändert sich irgendwas, ich höre irgendwie Summen oder Melodien oder das Rauschen des Wassers verändert sich so, dann weiß ich für mich, okay, jetzt muss ich wirklich schlafen gehen.
Das heißt, du hast auch eigentlich so Strategien dir ausgearbeitet über die Jahre.
Ja, ich glaube, das kann man so sagen, ja.
Wie ist das, wenn du ankommst? Also wir gehen jetzt mal gedanklich ans Ziel. Das Rennen ist vorbei. Fällst du dann erstmal ins Bett und schläfst wirklich stundenlang durch? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, also erstmal hat man natürlich noch einen ordentlichen Adrenalinschub so durch das Finish, durch das Ankommen. Man freut sich und dann aber spätestens irgendwie nach 2, 3 Stunden merkt man, okay, die Akkus sind eigentlich echt richtig leer. Und dann schlafe ich auch echt viele, viele Stunden durch, ohne Probleme, ja.
Wie viele?
Kommt auch ein bisschen drauf an, wie viel man darf. Also manchmal kommt man irgendwie mittags an und abends ist dann schon, weiß ich nicht, Siegerehrung oder so. Da muss man natürlich vorher sich wieder seinen Wecker stellen. Aber ohne Wecker, also zum Beispiel nach der Mini-Transat habe ich, glaube ich, so 11, 12 Stunden am Stück geschlafen.
Aber das passt auch total gut zu dem, was eben auch in Studien gefunden wird, dass man sich das häufig so vorstellt, so, boah, da ist jemand irgendwie 18 Tage, nur mit 4, 5 Stunden pro 24 Stunden musste die Person klarkommen. Die muss ja dann irgendwie wahnsinnig lange schlafen. Aber ja, es ist gar nicht so wahnsinnig viel länger als in der durchschnittlichen Nacht. Also wenn du sagst irgendwie 8, 8,5 Stunden, dann 11, 12 Stunden, das ist nicht so viel mehr. Und liegt natürlich auch daran, dass unser Körper oder dass ja sich der Schlaf an sich ja auch verändert. Also der Tiefschlaf zum Beispiel, der wird einfach etwas intensiver und man hat dann auch mehr Tiefschlaf und damit schafft der Körper das auch in kürzerer Zeit, sich dann stärker zu erholen.
Kannst du denn dann direkt auch so am Stück schlafen? Ich stelle mir das schwierig vor, wenn du dann so einen totalen Rhythmuswechsel durchmachst. Oder wachst du dann so zwischendurch auf und denkst, oh Gott, ich muss jetzt erstmal checken, ob ein Schiff am Horizont ist, ob ich noch auf Kurs bin?
Nee, erstaunlicherweise habe ich damit echt keine Probleme. Also ich schlafe dann einfach am Stück wieder durch wie in der normalen Nacht. Das geht sehr, sehr schnell, dass ich da irgendwie wieder umswitchen kann.
Spannend. Gibt es ein Learning, was du mitgenommen hast von deiner Art, wie du auf See schläfst, was du so in deinen Alltag übertragen hast?
Also ich glaube, was ich sehr gut auch an Land kann, ist überall und gefühlt zu jeder Zeit zu schlafen, auch wenn es nur echt so ein Powernap ist, irgendwie so 20 Minuten ungefähr. Das klappt schon sehr gut.
Lina, ich frage am Ende unserer Folge immer, was wir hieraus mitnehmen. Was ist es für dich?
Also ich glaube so als Fazit, dass ich einiges gar nicht so verkehrt mache auf dem Wasser und dass ich auf jeden Fall Lust habe, da noch ein bisschen weiter zu tracken und zu forschen, wie man das noch verbessern kann auf dem Boot.
Christine.
Ja, ich finde es einfach super spannend, dass man echt auch so 18 Tage, eine 2,5 Wochen irgendwie, dass man das da wirklich mit 4 bis 5 Stunden pro 24 Stunden schafft, immer nur so in so 20 Minuten Epochen zu schlafen und dabei ja noch Höchstleistungen zu erbringen, eigentlich auf so einem Segelschiff. Das finde ich schon wahnsinnig beeindruckend.
Zu funktionieren, ja. Und ich finde beeindruckend, wie du es geschafft hast, mit diesen Halluzinationen umzugehen. Es würde mich, glaube ich, einfach nur wahnsinnig machen. Lina, danke, dass du heute da warst. Danke, dass du uns so einen tollen Einblick gegeben hast in deinen Schlaf auf einem Segelboot. Das war sehr, sehr spannend.
Ja, sehr, sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein durfte.
Wenn ihr auch in einer Extremsituation schlaft, vielleicht bringt das euer Hobby mit oder euer Job, dann schreibt uns doch gerne an überschlafen@deutschlandfunknova.de. Und bis dahin sagen wir euch, schlaft gut.
Aber stresst euch nicht.
Deutschlandfunk Nova. Über Schlafen. Jeden Dienstag neu. In der Deutschlandfunk-App.